Frieden getragen.
Ich freue mich, dass wir mal wieder Gemeinschaft unter Gottes Wort miteinander haben. Ich glaube, meine Stimme ist auch schon wieder ein bisschen besser wie heute Morgen. Es kann also sein, dass ich Ihnen hier noch einen vorhuste. Meine Frau und ich waren vorletzte Woche für ein paar Tage in Gera und wir waren da mit der Deutschen Bahn und die hat Klimaanlagen in ihren Zügen. Und diese Klimaanlagen haben die Eigenschaft, sich die Lungen der Fahrgäste rauszusuchen und da drauf zu liegen. Das hat mich leider erwischt. Deswegen muss ich vielleicht zwischendurch manchmal ein bisschen durch den Lungen weggehen. Vielleicht erstmal zur Einordnung des Propheten Jesaja. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, dass Jesaja ein thematisches Buch ist. Man hat manchmal ja in der Bibel Bücher aufgezeichnet, das geht der zeitlichen Reihenfolge nach. Bei Jesaja war es vermutlich so, dass sein Schreiber Baruch sich irgendwann mal hingesetzt hat und alles das, was der Herr dem Jesaja gegeben hat, dem Volk Gottes auszurichten, in einer sinnvollen Weise zusammengestellt hat. So kommt es dann, dass in Kapitel 1 bis 39 das Volk Israel sehr direkt und sehr zeitnah betreffen, die Kapitel 40 bis 55 vom ersten Kommen des Messias reden, Kapitel 56 bis 66 vom zweiten Kommen. Vielleicht füge ich noch dazu, dass wir hier nicht im Sinne der Universitätstheologie von Deutero und Dritto Jesaja reden, als wäre das nicht Gottes Reden durch Jesaja zu seinen Menschen, sondern als wäre das nachträglich irgendwann mal erfunden worden. Mit diesem Gedanken müssen wir uns gar nicht abgeben, da gibt es keine Grundlagen für. Sehr wohl aber geht es darum, festzustellen, wie konzentriert Gott gerade eben durch Jesaja seinem Volk Dinge auszurichten hat, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gottesknecht stehen, den er schicken wird. Eingeweihte wissen dann auch schon, dass es sich bei dem Gottesknecht, von dem Jesaja oft spricht, um Gottes eigenen Sohn handelt, den Immanuel aus Jesaja 7, den Gott mit uns, den Leidenden und für unsere Schuld geschlagenen und verurteilten und hingerichteten aus Jesaja 52 und 53, den, der von keiner Sünde wusste und für uns zur Sünde gemacht worden ist, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit würden, die vor Gott bestehen kann. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Weniger ging schlicht und ergreifend nicht. Die Frage, die Gott seinen Propheten stellt, wer will für mich in den Riss treten, hat zu keinem Zeitpunkt je eine menschliche Antwort finden können. Es gab keine. Also schafft Gott sich selber den, der für ihn in den tiefen Graben zwischen den Menschen und dem heiligen Gott tritt, seinen Sohn Jesus Christus. Übrigens ist dieser tiefe Graben, das, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, was wir in unserem Sprachgebrauch im Gefolge Martin Luthers gewohnt sind, als Sünde zu bezeichnen. Das mittelhochdeutsche Wort Sund beschreibt ebenso einen tiefen, breiten Graben, der durch nichts zu überwinden ist, der einen für die unlösbare Aufgabe stellt, ihn doch überwinden zu müssen. Was nun bei den Menschen unlösbar war als Aufgabe, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn und tat durch ihn alles. Und zwar tat er das, um das Neue Testament auch nochmal ganz deutlich auf den Punkt zu bringen, als wir noch seine Feinde waren. Er Er tat das nicht zu einem Zeitpunkt, als irgendeiner von uns ihm schon mal 10 Schritte entgegengekommen wäre. Auch nicht Island. Auch niemand, der noch ein so frommes Leben führt oder meint zu führen. Keiner ist ihm auch nur einen Schritt entgegengekommen. Gott ist den ganzen Weg gekommen, bis hin zu mir, da wo ich saß. Und zwar, als ich noch sein Feind war. Nicht nur, dass er mich nicht interessierte, so lieben Gott einen guten Mann zu lassen. Als ich noch mit voller Entschlusskraft gegen ihn gelebt habe, in der Annahme, ich sei doch bestimmt für mein eigenes Leben der bessere Gott. Da ist er zu mir gekommen. Das ist jetzt das persönliche Heilsanwenden Jesu Christi an mich. Es gibt ja das grundsätzliche Heilsanwenden, nämlich dass Jesus Christus ein für alle Mal gekommen ist, in den Tod gegangen ist, aus dem Tod auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist. Das hat er getan, als die Menschheit noch seine Feinde waren. Das ist die Feindesliebe Gottes, die alle Liebe und alle Vollmacht da hineinlegt, Menschen, die vorher so ziemlich im Gegenteil des Vaterhauses im Himmel zu Hause waren, dann doch umzudrehen und nach Hause zu bringen. Das ist zentral, das Geschehen, das sich mit dem Kommen dieses Gottesknechts, dieses Messias, dieses Immanuel, Gott mit uns, dieses Gottessohnes Jesus Christus verbindet. Damit verbunden ist dann eben auch unser Text von heute Nachmittag, der, glaube ich, zu den Grundlagentexten der Seelsorge und der Verkündigung der Seelsorge Gottes gehört. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dieses Und nun, mit dem Kapitel 43 anfängt, schleudert Gott mitten hinein in die Wirrsal, von der Israel umgeben war, in die Wirrsal, die in der Menschheit vielfach herrscht, auch in die Wirrsal, von der dein und mein Leben vielleicht umgeben ist. Bei Jesaja wird das deutlich abgehoben nochmal dadurch, dass im Zusammenhang mit dem Messias Gottes auch davon zu reden ist, dass es Gericht gibt. Es ist eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern die Menschheit hat vor dem lebendigen Gott, ihrem Schöpfer, zu stehen zu kommen. Da wird es die geben, die stehen können, weil es ihnen geschenkt wird. Und diejenigen, die es nicht können, weil sie dieses Geschenk nicht annehmen. Von dieser Zweiheit ist ja vieles auch geprägt. Es gibt ja auch für unser Leben als Christen in den normalen Alltagssituationen nur wenig entkommen aus der Tatsache, dass wir von der Welt der Sünde umgeben sind. Da Gott uns nun mal keine Kolonie auf dem Mond gebaut hat, in die wir uns zurückziehen können, haben wir uns diese Realität, in der wir leben, auch zu vergegenwärtigen. Wir müssen damit irgendwie umgehen. Da hinein schleudert Gott ein und nun, man könnte auch sagen, ein jetzt guck du noch mal ganz genau hin, dich meine ich, dich persönlich meine ich, und nun, so spricht der Gott, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht. Eine der perfidesten Methoden unserer Zeit, uns die Seelsorge des lebendigen Gottes zu rauben, ist ich würde es mal ziemlich ungeschützt als faschistische Methodik bezeichnen, mit der in unserer Gesellschaft die Religion der Evolutionslehre durchgedrückt wird. Das ist ja, du kannst ja in Biologie die universitären Anforderungen geleistet haben, so viel du willst. In dem Moment, wo du bei Wort und Wissen bist, kriegst du keine Lehrstuhl mehr und kriegst auch keinen Sendeplatz im Fernsehen mehr. Andere Biologieprofessoren weigern sich, mit dir zu reden. Auf diese Art und Weise wird das durchgedrückt, dass man ums Verplatzen keinen Schöpfergott mehr dulden will. Man wäre nämlich einem Schöpfergott verantwortlich. Wer mich geschaffen hat, der hat Eigentumsrechte an mir. Wer mich geschaffen hat, der hat das Recht, mich in meiner selbstgewählten Hoheit zu beschneiden. Er hat das Recht, mir Anweisungen zu erteilen. Er hat das Recht, von mir Rechenschaft zu fordern. Wenn ich niemanden dulden muss, der mich geschaffen hat, dann bin ich von Rechenschaft, von Anweisungen, von all dem sehr schön frei. Das habe ich mir ganz elegant vom Hals geschafft. Es ist für die biblische Seelsorge unbedingt wichtig, die Tatsachen, die uns die Bibel aufzeigt, festzuhalten. Der ganz am Anfang zu dem Nichtseienden gesagt hat, kommt hervor und es kam. Es ist derselbe Gott, der zu dir gesagt hat, Jens, sei und ich war. Das ist die ganz wesentliche Seelsorge auch von Psalm 139. Nur so kann ich davon ausgehen, dass jetzt ganz persönlich ich mit meiner Augenkrankheit auch kein Versehen Gottes bin. Dass ihm da nichts schiefgelaufen ist, dass er da nicht irgendwie mal geschlafen hat oder versehentlich in die andere Richtung guckte. Nur wenn ich diesen Gott als meinen Schöpfer über meinem Leben kenne, dann erkenne ich auch, dass es seine Schöpfermacht ist und seine Schöpferliebe, seine ganze Vatergüte, die er in sein Werk gelegt hat, als er das Nichtseiende berufen hat, dass es sei. Da kommt dann noch etwas sehr Entscheidendes hinzu. Der Gott, der dich geschaffen hat, ist der Gott, der sich vor dein und mein Grab hinstellt und ruft, Lazarus, komm heraus. Jens, komm heraus. Ich habe den Stein nicht weggewälzt. Dass ich am Leben bin, ist die Ehre des Schöpfergottes. Dass ich wiedergeboren bin zu einer lebendigen Hoffnung, dass ich aus dem Tod der Sünde zum Leben gekommen bin, ist die Ehre des Schöpfergottes, Jesus Christus, der sich vor meinem Tod hingestellt hat und gerufen hat, Jens, komm heraus. Es ist unabdingbar wichtig, auch in diesem Erlösungshandeln, in dieser Neuschöpfung zu sehen, nichts weniger als die ganze Schöpfermacht des lebendigen Gottes war nötig. Es kann sich irgendjemand vor mein Grab hinstellen und rufen, Jens, komm heraus. Und es passiert gar nichts. Tod ist tot. Daran ändert sich nur dann was, wenn der Herr des Lebens seine ganze Lebensmacht und seine ganze Fähigkeit aus dem Tod Leben zu schaffen an mich anwendet. Wenn die Bibel sagt, ich bin in Sünden tot, bin ich nicht in Sünden ein bisschen tot oder ein bisschen defekt? In der katholischen Kirche hat man da die Lehre von so einer Art Anschubsgnade, wo man dann davon ausgeht, ja, der Weg ist jetzt halt gerade ein bisschen komisch, den du da gehst, aber die Taufgnade, die schubst dich jetzt an, dass du so Schritte auf dem richtigen Weg dann doch. Und dann mach mal dein eigenes. Und diese Gnade wird dann immer wieder mal erneuert, wenn du sonntags ein Stück Backpapier isst. Ich glaube, das ist viel zu wenig. Da wird dem Menschen nicht gesagt, was ihm zu sagen ist, nämlich es wird ihm verschrieben, dass er tot ist, austot in seiner Sünde. Dass es nichts weniger braucht als einen ganzen Schöpfergott, Jesus Christus, um das zu entdecken. Dass es aber gleichzeitig auch im Evangelium nichts weniger gibt als diesen ganzen Schöpfergott, Jesus Christus, der meinen Tod auf sich nimmt und mir sein Leben schenkt, der sich vor mein Grab hinstellt und ruft, Jens, komm heraus, weil er die Autorität dazu hat, weil er dem Tod die Macht genommen hat, weil er dem Gefängniswächter des Todes die Schlüssel weggenommen hat und meine Zelle aufsperren darf und mich mit sich zusammen rausnehmen darf. Allein seinem 100%igen Schöpferhandeln an mir habe ich es zu verdanken, dass ich aus dem Tod ins Leben gekommen bin. Dass mein Leben Ewigkeitsdimension hat, die heute schon zählt. Die nicht erst anfängt, wenn ich mich biologisch verabschiede. Und die von dem Tag an ihre volle Gültigkeit entfaltet, indem Jesus Christus in mein Leben hineintreten und hineinsprechen durfte, Jens, komm heraus. So bin ich ausgerichtet auf diesen Schöpfergott, auf diesen Gott, der spricht und es geschieht, der bietet und es steht da. Diese Ausrichtung habe ich in dem Wissen, dass es auch nichts weniger ist, worauf ich in meinem Leben angewiesen bin. Dass es aber auch nichts weniger ist, auf das ich mich für mein ganzes Leben verlassen und darauf bauen darf. Gottes Handeln ist eben mit menschlichem Handeln doch nicht vergleichbar. Es ist frei von Willkür oder Beliebigkeit. Weshalb das Wort Gottes auch von einem roten Faden durchzogen ist, der sagt, Gottes Erwählen oder Gottes Willen oder Gottes Tun oder Gottes Verheißungen können ihn nicht bereuen. Und der mir verbürgt, dass in Gottes Mund ein Satz, der anfängt mit Ich will, so viel bedeutet wie Ich werde ganz sicher tun. Während in meinem Mund ein Satz, der anfängt mit Ich will, so viel heißt wie Ja, lass uns nächste Woche mal gucken. Das ist bei Gott eben grundlegend anders. Das liegt an der Treue und Heiligkeit seines Wesens. Dieser Gott, der dich geschaffen hat, spricht, fürchte dich nicht. Er versucht anzudeuten, dass es rundum um die von Gott gerufenen Leute Grund gibt, sich zu fürchten. Und wahrscheinlich ist den meisten von uns ja auch nicht fremd beim Blick in unser Leben und seine Umstände, den Gedanken an Furcht doch ruhig mal als eine Option ins Auge zu fassen. Wir brauchen diesen Gott, den ich gerade versucht habe, ein bisschen zu schildern, und sein Zuruf, fürchte dich nicht. Nur wenn dieser Zuruf von ihm kommt, hat er Grund, hat er Substanz. Jeder andere, der uns das sagen würde, fürchte dich nicht, könnte auch genauso gut sagen, lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen. Ich lächelte und war froh und es kam schlimmer. Der lebendige Gott, der dich geschaffen hat, der dich neu geschaffen hat, der spricht zu dir. Fürchte dich nicht. Und er liefert die Begründung. Ich habe dich erlöst. Wir müssen auf diese Aussagen achten. Es ist eben nicht die Aussage, ich werde dich erlösen. Es ist eben nicht die Jenseitsvertrösterei, die Karl Marx uns vorgeworfen hat. Es ist eben der lebendige Gott, der sein Erlösungshandeln, seine Erlösungstatsachen hier und jetzt für unser Leben gültig macht. Der sie ganz grundlegend, ganz fundamental und ganz durchgreifend gültig gemacht hat, als er sich in dein und mein Leben hineinstellte und sagte, Jens, komm heraus. Unser Text zusammen hier ist wahrscheinlich noch zu beachten, dass es ja ein Text des Alten Bundes ist, für den das gilt, was der Apostel Petrus schreibt, wenn er sagt, die Propheten des Alten Bundes haben vieles geschrieben, was ihnen nicht vor Augen war und haben versucht herauszufinden, auf welche Zeit es geht. Und dann fährt Petrus fort und sagt, liebe Gemeinde, in all dem, was dich umgibt, und Petrus beschreibt die Gemeinde, an die er sich richtet, als Fremdlinge, Fremdkörper in dieser Welt, in all dem, was dich umgibt, auch das, was Jesaja zum Beispiel hier in unserem Text gesagt hat, geht auf dich hin, gilt für dich. Werde die Grundlage deines Gemeindeseins und deines Christseins. Gehört mit zu dem Fundamentstein deines Lebens, der Jesus Christus heißt. Stell dich drauf. Nimm es für dich als buchstäblich gültige Anrede, als buchstäblich gültigen Zuspruch Gottes an, auf den du dich stellen kannst. Weil er dich erlöst hat, weil er für dich den Grundstein, den Fundamentstein deines Lebens, Jesus Christus, gelegt hat. Ich habe dich erlöst. Ich habe mich als Herrn über Leben und Tod in dein Leben hineingestellt und habe gerufen, Jens, komm ins Leben. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Hier hat eine Wiederherstellung von Eigentumsrechten stattgefunden. Die Bibel redet davon, dass wir in dem Zustand der Gottesfeindschaft untertan waren einem anderen Herrn, dem Gesetz der Sünde und des Todes, durch das der Böse seine Autorität ausübt. Das bürgerliche Gesetzbuch unterscheidet, glaube ich, zwischen Eigentum und Besitz. Der Eigentümer ist nicht unbedingt immer der Besitzer, und man könnte vielleicht sagen, dass bis Jesus Christus gekommen ist, unser Eigentümer seine Besitzrechte nicht ausgeübt hat. In Jesus Christus aber Besitzer und Eigentümer wieder zu einer und derselben Person werden, nämlich der lebendige Gott, indem er die, die er bei ihrem Namen ruft, zurückruft in das ursprüngliche Eigentumsverhältnis. Du bist mein. Zurückruft unter seiner Autorität in ihrem Leben und befreit von jeder anderen Autorität, die sich anmaßt, eben solche, nämlich Autorität in ihrem Leben auszuüben. Das meint der Apostel Paulus, wenn er sagt, ich bin der Sünde gestorben. Kann sein, dass die Sünde ab und zu anruft. Und dann kann ich der Sünde am Telefon sagen, hier, wir haben eigentlich nichts mehr miteinander zu schaffen, wende dich bitte an meinen neuen Eigentümer. Der hat alles bezahlt. Ich bin sein. Er hat die Rechte an meinem Leben wieder eingenommen. Und er hat in einer Weise dafür bezahlt, die keine Widerrede duldet, mit seinem Blut. Er hat den Preis bezahlt, der von der Sünde gefordert war, der Tod. Es war ihm nicht zu viel. Der Philipperbrief sagt, Jesus hätte es auch lassen können. Er hätte es sich schenken können. Er hätte genau das bleiben können, was er war. Gott, weil er uns gesehen hat, was für erbarmungswürdige Kreaturen wir unter der Sünde waren, hat er das aufgegeben. Er erniedrigte sich selbst aus Liebe zu uns, wurde gehorsam und ging den Weg, den die Sünde eigentlich von uns gefordert hätte, nämlich den Weg bis zum Tod am Kreuz. So ist, wenn das Neue Testament von Erlösung spricht, steckt da sprachgeschichtlich etwas sehr, sehr Plastisches dahinter. Nämlich die Situation, da ist ein römischer Sklavenmarkt und da sind Leute angekettet, die werden jetzt verhökert zu irgendwelchen Sklavendiensten. Die haben irgendjemanden, den sie gehören, der sie behandeln kann, wie er will. Und er hat ihnen ein Preisschild angeklebt. Wer diesen Sklaven kaufen will, bezahlt mit dem Tod. Dann kommt Jesus Christus, der es nicht nötig gehabt hätte, und sagt, und hier steht im Text extra die persönliche Anrede, du, damit wir es auch wirklich persönlich nehmen, und sagt, ihr Römer-Sklavenhalter, den da, den Jens, der eigentlich mein Feind ist. Dann sagt der Sklavenhalter, ja, steht da dran, was er kostet, tot. Jesus sagt, gut, bezahle ich. Das ist die Erlösung. Und mit dieser Erlösung findet eben besagter Eigentumswechsel und Besitzwechsel statt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Um dem seelsorglich weiter hinterhergehen zu können, ist es dann jetzt wichtig zu wissen, wer ist denn das eigentlich, der da zu mir sagt, du bist mein. Das machen wir jetzt heute nicht, das würde das ganze nächste Jahr füllen. Festzuhalten ist, auch für den Fortlauf unseres Textes, der zu dir und mir sagt, du bist mein, stellt sich uns in Johannes 10 vor mit dem Satz, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Jesus Christus redet von sich als dem guten Hirten in Aufnahme von Psalm 23. Wenn man wissen will, was ein guter Hirte ist, muss man den lesen. Und den Leuten, zu denen Jesus gesagt hat, ich bin der gute Hirte, war Psalm 23 reichlichst bekannt. Die wussten, was ein guter Hirte ist. Und dieser gute Hirte, der zu dir und mir sagt, du bist mein, der führt das weiter fort und sagt, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Fluten nicht ersäufen. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Manchmal passt es mir persönlich nicht so richtig gut in den Kram, dass ich einen Eigentümer habe, der Eigentumsrechte an mir ausübt. Ich habe da nur so meine Vorschläge und denke, Herr, dieses Wasser da, das könntest du jetzt doch ganz elegant mit einer Brücke schön überschlagen, dann muss ich da nicht durch. Vielleicht denken wir, leider ist es anders, aber ich fand das vorhin recht interessant, mich mit dem Bruder Stehmann auch nochmal zu unterhalten, dass wir feststellen mussten, wenn du durchs Wasser gehst, dann hat der, der zu dir sagt, du bist mein, seine Absichten damit und seinen Sinn dahinter. Der gute Hirte, der dich führt, der dein Eigentümer ist, der für dich als sein Eigentum mit seinem eigenen Blut bezahlt hat, und der sein Eigentumsrecht an dir versiegelt mit der Aussage, ihr seid teuer erkauft und nichts und niemand soll sich unterstehen, euch zu schaden oder aus meiner Hand zu reißen, der führt manches Mal vielleicht durchs Wasser. Die biblische Verkündigung sagt eben nicht immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, und sie sagt eben auch nicht, komm zu Jesus und du bist frei von Leid. Hier so, wer ist diese Figuren alle? Joyce Meyer und dieses ganze Gesocks, was da. Es ist eben nicht, komm zu Jesus und dein Bankkonto ist immer gefüllt, komm zu Jesus und du wirst nie einen Gang aus von innen sehen. Komm zu Jesus und deine Kinder geraten alle richtig und werden alle Top-Akademiker und was nicht alles. Aber dennoch gilt, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Du gehst durchs Wasser, aber du wirst erstens feststellen, dass du nicht alleine gehst, weil es dein guter Hirte ist, der da mit dir geht. Dieser gute Hirte hat im Wasser eine Versicherungspolice für dich. Die Fluten werden dich nicht ersäufen. Das heißt, wenn die Fluten höher steigen sollten, als du groß bist, wird dieser gute Hirte dich auf seinen Armen hochheben. Die meisten kennen das wahrscheinlich mit den Spuren im Schnee. Ich früher immer dachte, das ist die Biografie von Howard Carpendale. Aber es hat doch eine wesentlich sinnvollere Bedeutung. Diese zwei Spuren, die dann nebeneinander laufen, wo der Mensch dann fragt, und gerade an der Stelle, wo es nur eine Spur gibt, hätte ich dich besonders gebraucht. Gott dann antwortet, lieber Mensch, dass es da nur eine Spur im Sand gibt, liegt daran, dass du diesen Weg nicht gegangen bist, sondern ich dich diesen Weg getragen habe. Auch wenn du durchs Feuer gehst. Ich bin mit den Waldbrüdern gerade im ersten Petrusbrief, deswegen fallen mir da so viele Beispiele zu ein, wo Petrus in Kapitel 1 sagt, es kann sein, dass ihr um Christi willen in eine Situation kommt, als wärt ihr in einem heißen Schmelzofen. Bedenkt dabei, erstens, ihr gehört dem, der schon einmal bei seinen Leuten in einem heißen Schmelzofen war. Die drei Männer im Feuerofen plötzlich vier wurden, dann war das nicht irgendeine wundersame Vermehrung, sondern die Tatsache, wenn du durchs Feuer gehst, will ich bei dir sein. Auch da, Petrus macht das ganz deutlich, wenn ihr euch in eurem Leben vorkommt, in einem heißen Schmelzofen, dann liegt das daran, dass Gott sein Ausbildungsprogramm mit euch hat, dass Gott sein Reifungsprogramm mit euch hat und umsetzt. Petrus sagt, das geschieht deswegen, damit euer Glaube gereinigt und geläutert und vor allem auch gefestigt, bewährt wird. Wie Gold, das auch ins Feuer geschmissen werden muss, damit es von Dreck und Schlacke und diesem ganzen Zeug befreit wird. Und nach dem Feuer als umso kostbarer hinten rauskommt. Wenn du durchs Feuer gehst, wird dich die Flamme nicht versengen. Gott zählt nochmal auf, was ihn motiviert hat, sich Israel zuzuwenden. Er hätte Ägypten haben können, er hätte die Sumerer haben können und die Assyrer und wen denn alles? Riesen, Hethiter, große Kriegsleute, die Eisenvergütung erfunden hatten, den ganzen Reichtum Ägyptens und was hätte Gott sich alles erwählen können? Gott wählt sich Israel. Gottes Erwählen folgt einem Prinzip, das Paulus uns im 1. Korintherbrief beschreibt. Was nichts ist vor der Welt, das erwählt Gott, damit er zuschanden macht, dass etwas ist. Und so, in dieser Weise, in dieser Absicht, in diesem brennenden Verlangen, uns sich zu heiligen, uns sich zu erlösen, uns sich herauszulieben, gibt Gott für uns jetzt nicht diese prachtvollen Völker, sondern sehr viel Wesentlicheres, sehr viel Höheres, sehr viel Zentraleres, seinen Sohn, Jesus Christus, das Blut des Sohnes, des lebendigen Gottes, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das ist das Mittel, mit dem seine Erwählung auf uns geht, mit dem seine Erlösung auf uns kommt. Darin liegt unser Heil, nicht, dass wir etwas dahin gebracht hätten, sondern dass Gott das Blut seines Sohnes als eines unschuldigen Opfers auf unser Leben anwendet. Und zu dir und mir sagt, was er auch zu Israel sagt, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte und Gnade. Gott versiegelt hier Israel noch einmal sein Heilshandeln. Ich vermute jetzt mal sehr stark, das geht ins tausendjährige Reich. Da bin ich mal nicht so ein Experte von. Festzuhalten bleibt aber ganz grundsätzlich und auch über Israel hinaus, was uns als seine Kinder und als seine Gemeinde angeht. Was er sich geschaffen hat, was er sich bereitet hat. Das lässt er nicht. Das wird er in seine Hand nehmen und zu dem führen, wozu er es geschaffen und bereitet hat, wozu er es bestimmt hat. Hier kommt noch einmal dazu, dass diejenigen, die er mit ihrem Namen gerufen hat, immer auch solche sind, die er nach seinem Namen genannt hat. Ein bisschen ein drastisches Bild vielleicht, aber wie wenn man ein Brandzeichen auf dem Tier, auf dem Kuh oder so macht und auf diesem Brandzeichen steht drauf, diese Kuh wird Ben Cartwright von der Ponderosa Ranch. Dann ist völlig eindeutig, was hier die Eigentums- und Besitzverhältnisse sind. So hat Gott die, die ihm gehören, versiegelt, und zwar mit einem Siegel, das nicht auszulöschen ist. Das Siegel, mit dem Gott die versiegelt hat, die ihm gehören, ist sein Heiliger Geist, Epheser 1. Es ist für uns das Unterpfand unserer Erlösung. Es ist für Gott das Siegel auf seine Erlösung, die er in unserem Leben kräftig und mächtig gemacht hat und die er zu ihrem Ziel bringen und weiterführen wird. Vom hebräischen Denken her nochmal ganz kurz aufgegriffen, die Zeit zwischen dem, ich habe dich erlöst, und dem, ich bringe dich zu meinem Ziel, ist ebenfalls eine, über die ausgerufen sein soll und sein muss, fürchte dich nicht, du bist mein. Man könnte jetzt denken, okay, Startschuss da, Zielpunkt da, aber was ist mit dem Weg? Wenn das Hebräische von zwei solchen Punkten spricht, dann meint es eigentlich immer das Ganze. Aber der Begriff, das Ganze, der ist dem Hebräer zu fremd. Das, so denken Griechen. Der Grieche würde sagen, am Anfang schuf Gott das All, kann der Hebräer nichts mit anfangen, der sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Oder der Grieche würde sagen, der Herr behüte deinen Lebenswandel, ist dem Hebräer zu komisch, der Hebräer wünscht, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang. So nimmt Gott das Ganze, das Ganze fürchte dich nicht, vom ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, bis zu meiner Ehre werde ich zurückbringen, was nach meinem Namen benannt ist, was ich mir bereitet und gemacht habe, unter der Garantie seiner Hoheit, seiner Vollmacht und seiner ausgeübten Eigentümerrechte. Er hat uns bei unserem Namen gerufen, dass wir sein sollen. Und dann hat er uns nach seinem Namen genannt. Der biblische Vorgang der Heiligung ist eigentlich genau das, dass Gott seine Hand auf jemanden legt und sagt, mir, beziehungsweise mein, je nachdem, wie man das grammatisch haben will, nach meinem Namen genannt. Das ist auch die Symbolik, die wir in der Taufe wiederfinden, wenn da der Name des dreieinigen Gottes zum Tragen kommt, dann soll das bedeuten, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, ich habe dich nach meinem Namen genannt. Weil du mein bist, weil ich meinen heiligen Namen aufs Spiel setze, dafür, dass du erleben wirst und nicht dein Gott bin. Weil ich mit meiner Ehre dafür stehe, dass du, wenn du durchs Wasser gehst oder durchs Feuer gehst, erleben wirst, dass ich bei dir bin. Darum fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.